ist alles nichts. Keine Schule ist sicher, keine Straßenverbindung ist haltbar, keine Wahlen sind nützlich im Sinne des Erfinders, keine Regierungskonferenz und keine Kommission kann unbehelligt tagen. Wenn nicht und solange nicht die Gewaltfrage entschieden ist und damit jetzt entschieden wird. Was damit praktisch angesagt ist, mit dieser Lehre, wenn da momentan unser Programm nicht so funktioniert wie geplant, wenn es noch Widerstandsnester gibt, dann muss die gesamte Anstrengung jetzt auf die Herstellung des Gewaltmonopols unter unserer Vorgabe ausgerichtet werden. Die praktische Konsequenz ist ein verallgemeinerter Krieg gegen alle widerständigen Regionen, gegen alle Bastionen und Zufluchtsorte von Taliban und anderen Terroristen und damit als bedauernswerter Kollateralschaden einbeschlossen die Bevölkerung, die ja hier jetzt plötzlich nicht als zukünftiges Fanal der Demokratie, als Träger zukünftiger Volksherrschaft, sondern unter strategischem Gesichtspunkt betrachtet, als Rückzugsort für den Feind auftaucht und so den Feind schützt. Die Kollateralschäden unter den Zivilisten nehmen also ihren unvermeidlichen Aufschwung. Damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten großen Gesichtspunkt, nämlich eine Sache, die vielleicht gar nicht so groß auftaucht, weil man immer nur behelligt wird mit der Anzahl der Toten und wo es wieder einen Widerstand gab und dass Afghanistan doch vielleicht jetzt aktuell zum Teil sogar neben den Irak tritt bei der täglichen Bilanz an Opfern. Nämlich, da hat sich etwas abgespielt in den letzten Monaten und einen ersten Abschluss mit Riga gefunden, mit der NATO-Konferenz vor 2 oder 3 Wochen. Das heißt, die NATO hat sich in Afghanistan neu, in einer gewissen Weise, wie ich will es mal so sagen, neu sortiert. Und damit könntest du vielleicht mal einiges zu sagen. Erstmal allgemein dazu, was es heißt, wenn jetzt plötzlich die NATO neu oder anders und wie sie aufs Tapet tritt, bevor wir dann noch ausgiebig über diese großen Akteure dort, nämlich wer will denn jetzt wie die NATO bestimmen, die Amerikaner und die Europäer was sagen?
Vielleicht noch eine kurze Zwischenbemerkung für unsere Hörer. Jetzt hat die zweite Stunde der Sendung Index begonnen. Und montags, jedenfalls den 1., 3. und wenn es ihn gibt, den 5. Montag, ist ja im Rahmen der Sendung Index der Gegenstandpunkt, also die Sendung Gegenstandpunkte, angesetzt gewesen. Und heute haben wir 2 Stunden Zeit. Wir werden also nicht abgelöst, sondern wir machen jetzt einfach weiter in unserem Thema. Für die, die jetzt gerade erst reingeschaltet haben, nochmal der Hinweis. Der Gegenstand heute, den wir uns vorgenommen haben, ist Afghanistan. Wie ist dort das Nation-Building der westlichen Nationen unter Führung der USA eingeleitet und durchgeführt worden? Zu welchen Resultaten hat dieses Nation-Building geführt? Und wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass hier inzwischen die NATO, die, der Franz hat gerade darauf hingewiesen, bisher nur den Auftrag hatte, die Region um Kabul und vor allen Dingen den von den westlichen Nationen eingesetzten Statthalter Karzai zu schützen, dass die jetzt flächendeckend in ganz Afghanistan zugange ist und alle noch vorhandenen Widerstandsnester ausheben soll. Und jetzt haben wir uns die Frage vorgelegt, diese, also das tut sie ja einfach, die NATO. Und vor 2-3 Wochen auf der NATO-Tagung in Riga ging auf einmal die Parole um, dass die Glaubwürdigkeit der NATO auch in Afghanistan auf dem Spiel steht. Und da habe ich mir dann mal überlegt, was soll das eigentlich bedeuten? Also die NATO ist immerhin ein Kriegsbündnis und sonst nichts. Gut, natürlich getragen von den gemeinsamen Werten, aber wie man weiß, kommen diese gemeinsamen Werte, die man weltweit verbreiten und verteidigen will, ja offenbar nicht aus ohne ein Kriegsbündnis, das bis an die Zähne bewaffnet ist und so gewaltig ist. Das hat die Welt bisher noch nicht erlebt in den letzten 2000 Jahren oder wie lange da schon aufgerüstet wird. Also dieses Bündnis stellt sich hin und sagt, unsere Glaubwürdigkeit in Afghanistan steht auf dem Spiel. Also geht es um die Rolle des Kriegsbündnisses. Und wenn man sich das mal genauer überlegt, heißt ja, ein Kriegsbündnis, das seine Glaubwürdigkeit beweist, kann es nur beweisen, indem es seine Abschreckungsfähigkeit, beziehungsweise was dasselbe ist, seine Kriegsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit beweisen muss. Also der politische Beweis, der weltpolitische Beweis für die Abschreckungsfähigkeit der NATO, der ist erst dann komplett erbracht, das entnehme ich dieser aufgebrachten Frage auf dem NATO-Gipfel, der ist erst dann erbracht, wenn sich gegen die überlegene Gewalt der befugten Weltmächte auch und gerade in Afghanistan kein Widerstand mehr regt, wenn sich das ganze Volk, das auf dem Flecken Afghanistan haust, sich dem Regime Change, wie das Neudeutsche alles heißt, beugt, der ihm in Gestalt des westlichen Statthalters Karzai serviert wurde. Also das ist schon, das muss man sich mal auf der Zunge zu zergehen lassen und nicht selber auf die Frage, ist die NATO glaubwürdig oder nicht, hereinfallen, sondern man muss einfach sagen, ja, wenn die NATO ihre internationale Glaubwürdigkeit genau darin sieht, dass sie den Krieg in Afghanistan radikal gewinnt, radikal im Sinn von, dann muckst aber auch wirklich keiner mehr, dann gibt es nochmal einen schönen Hinweis drauf, was man der anfänglich zitierten Weisheit zu entnehmen ist, wir dürfen das afghanische Volk nicht im Stich lassen. Die werden nämlich, egal ob sie jetzt wirklich sich dem Widerstand der Taliban anschließen, also ob sie Teil des Widerstandskampfes sind, oder ob sie nur zufällig darum stehen, zum Teil des Beweises, den die NATO sich schuldig ist. Also, wenn die Führer der westlichen Nationen hingehen und sagen, dort steht unsere Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, dann soll man das insofern ernst nehmen, weil rauskommt, die Glaubwürdigkeit ist nur dann gewährleistet, wenn wir diesen Krieg ohne Wenn und Aber durchführen und gewinnen.
Also, Miguel, da ist doch jetzt nach der einen Seite hin seitens der NATO mit der Glaubwürdigkeitsfrage auch höchst offiziell der selbst erteilte Auftrag kundgetan und angesagt, dass es hier nur um eins geht: Durchsetzung oder Gewaltfrage pur. So kann ich es auch setzen. Durchsetzung des Militärbündnisses unter allen Umständen, ohne Wenn und Aber, denn daran entscheidet sich die Glaubwürdigkeit. Das ist das, was du jetzt ausgeführt hast. Andererseits sollten wir vielleicht würdigen oder auch ein wenig uns klar machen, was es heißt, und das ist ja gar nicht so einfach und selbstverständlich, dass jetzt mit diesem neuen Auftrag, auch mit dieser Aufstockung der Soldaten, mit der Zusammenführung der Kommandostruktur, mit der Unterordnung oder teilweisen Unterordnung der Amerikaner unter eine NATO, die zum Beispiel jetzt gar nicht mehr von einem Amerikaner geführt wird, dass mit dieser Zusammenführung diese alte Arbeitsteilung in zivilrechtlichem Teil, der vor allen Dingen von der ISAF durchgeführt worden ist, und militärischem Aufräumen, das die Aufgabe der Amis unter dem Titel Enduring Freedom war, dass diese Unterscheidung jetzt weitestgehend fallen gelassen wird. Nur, das war ja eine Unterscheidung, auf die bislang die Amerikaner, aber vor allen Dingen auch die Europäer so besonderen Wert gelegt haben. Es war ja auch am Anfang ein bisschen die Erinnerung an den ganzen Ausgangspunkt nach 9/11 mit der Konferenz von Petersburg und der Konstituierung der ISAF, mit dem Selbstbewusstsein auch, mit dem dort Deutschland als europäische Führungsmacht aufgetreten ist. Ist es denn jetzt so, kann man das denn jetzt überhaupt so sagen, dass unter diesem gemeinsamen Kommando mit der Einordnung sowohl europäischer als auch amerikanischer Truppen unter der Form nach eine gemeinsame Kommandostruktur mit gemeinsamen Auftrag, Ausweitung auf die Landesteile, Intensivierung des Kampfes gegen alle Widerstandsnester und so weiter, zugleich die maßgeblichen Subjekte, also Amerikaner auf der anderen Seite, Europäer auf der anderen Seite, die Amerikaner auf der einen, die Europäer auf der anderen, in gleichermaßen die Sache teilen, ich will es mal anders formulieren, in gleicher Weise verstehen oder sich in gleicher Weise vorbehaltlos diesem Zweck unterordnen? Oder wie ist dieser Zweck eigentlich von den beiden Seiten jetzt definiert? Das scheint mir jetzt ein Springpunkt zu sein, weil man sieht ja, mit so viel, oder meine ich, sieht man schon, da deutet sich an, mit dieser Ausdehnung gibt es so etwas, ich will es mal so nennen, einen ganz neuen Aspekt, oder es tritt ein neuer Aspekt hervor, nämlich, wie behaupten sich Amerikaner und Europäer jetzt in dieser Kommandostruktur?
Ja, ich weiß nicht, ob man nur vom letzten Stichwort her, ob man das auf die Kommandostruktur beziehen sollte. Erstmal, du hast da natürlich auf einen Punkt hingewiesen, der ist ziemlich spannend, weil man kann das ja auch nochmal so ausdrücken. Glaubwürdigkeit der NATO. Eben haben wir gesagt, ja, der hängt davon ab, dass man einen Krieg gewinnt. Damit also auch die, nicht nur die Afghanen, sondern der Rest der Welt von der Fähigkeit der NATO überzeugt wird, werden, was einem blüht, wenn man sich den Maßgaben aus Washington oder aus Brüssel, also Europa, widersetzt. Jetzt die zweite Dimension, die du angesprochen hast, jetzt von Glaubwürdigkeit der NATO, ist ja, inwieweit ist denn das überhaupt ein Bündnis, das zusammensteht und am gleichen Strang zieht?
Ja. Ich wollte da diese Sache mit der Kommandostruktur ist für mich nur
ist ein anderes Wort dafür.
Ja,
ja, okay. Da, das deutet sich ja insofern an, als es ja auch auf, das haben wir schon am Anfang der heutigen Sendung erwähnt, also dass ja da durchaus Streitigkeiten gegeben hat, wer sich wie für diese neue Definition des Auftrags der NATO da unten einsetzen muss und einsetzen soll. Vielleicht nochmal, bevor ich auf die Frage dann näher eingehe, nochmal ein Hinweis, der vielleicht auch so ein bisschen untergeht, wenn man sich immer schon auf die Streitereien selber kapriziert und darauf einlässt. Also es wird einem ja in der Öffentlichkeit auch immer so präsentiert und dann kommen Fragen auf und hält die Merkel auch durch und dann beschäftigt man sich auf einmal mit der Frage, ist die Merkel standhaft gegenüber den Anwürfen der Amerikaner, ohne sich mal zu überlegen, ja, warum ist denn Deutschland eigentlich da unten, warum besteht es darauf, dass ihr Auftrag aber zivil-militärisch ist und so weiter und so weiter. Vielleicht nochmal etwas allgemeiner, bevor man auf solche Fragen nicht eingeht, sondern sie mal würdigt, will ich nochmal darauf hinweisen, die NATO, ein Verteidigungsbündnis, was 40 Jahre lang funktioniert hat und nie zum Einsatz gekommen ist, macht jetzt auf einmal einen Krieg. Also, es ist der erste reelle Kriegseinsatz der NATO. Darauf möchte ich mal hinweisen. Der erste Weltordnungskrieg gegen Leute, die sich gegen die beanspruchte Weltordnung dieses Bündnisses zur Wehr setzen oder diesen Anspruch bestreiten. Also heißt hier die Parole, jetzt muss sich die NATO verteidigen, nämlich ihren Anspruch. Und der zweite Punkt ist der, darauf hast du ja schon angespielt, indem das jetzt die alte Trennung, die in Afghanistan existiert hat, zwischen die Amerikaner machen im Rahmen von Enduring Freedom die Taliban fertig und die Al-Qaida und die anderen kümmern sich um den zivil-militärischen, aber zivilen Aufbau dort, das wird aufgekündigt, wird eine schon lange bestehende Forderung der Amerikaner, nämlich die NATO soll sich endlich zum Zweck ihres Antiterrorfeldzugs machen, Realität. Du hast ja schon eben ein paar Beispiele dafür genannt, wo die NATO jetzt überall zum Einsatz kommt und wie sie zum Einsatz kommt. Die NATO ist also, kann man auch mal so rum ausführen. Wenn da die alte Teilung, auf die du hingewiesen hast, zwischen hier jagen die Amerikaner, die Taliban, dort sind die schiedlich-friedlichen Europäer, die Brunnen bohren, wenn diese Arbeitsteilung, mit der man dort ein Nation-Building in Angriff nimmt, wenn die aufgehoben wird, ist die NATO damit erstmals, zumindest für diesen Fall in Afghanistan, zum Instrument eines Krieges geworden, den die Amerikaner aus ihren Gründen angezettelt haben, den sie dort angefangen haben.
Ja, und damit machen natürlich die Amerikaner, die Europäer haben ja zugestimmt zu dieser neuen Mission der NATO, auch die Bündnispartner, ihre Bündnispartner, eben jetzt als NATO-Bündnispartner verantwortlich für einen eventuellen Misserfolg der NATO. Also sie leiten ja aus den Wirkungen ihres zerstörerischen Afghanistan-Kriegs, ihren Rückschlägen, nicht nur die Erweiterung der einzusetzenden Gewalt ab, sondern auch die vermehrte Aufbürdung der Lasten ihres Kriegs auf die Bündnispartner. Und zwar jetzt, insofern ist dieses formale Argument der Unterordnung unter das Bündnis oder das gemeinsame Bündnis ja eine materielle Wucht. Sie werden haftbar gemacht, gerade auch für die aktuell anstehenden Einsätze des Militärs, die aus der Lage resultieren, die die Amerikaner jetzt wesentlich dort geschaffen haben. Also das scheint mir doch jetzt der Springpunkt zu sein, um den es geht.
Genau, und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir diese Sache daran beleuchten, wie steht es denn jetzt eigentlich um die Deutschen, die ja auch unter besonderer Beobachtung stehen, auch durch ihre Bündnispartner. Und das machen wir dann mal nach einer kurzen Pause.
Ja, wunderbare Idee. Ja, Miguel, ich möchte vielleicht, du hast ja gesagt, wir wollen uns jetzt, das hatte ich auch wichtig in der letzten halben Stunde, hier in unserer Sendung Gegenstandpunkt im Rahmen von Radio X und dem Index uns nochmal vor allen Dingen mit den Deutschen beschäftigen. Ich möchte also nochmal an zwei Sachen erinnern, die soweit erstmal jedem bekannt sind. Da ist einerseits die klare Position der deutschen Politik bei weltpolitischen Affären solchen Kalibers: wollen wir nicht abseits stehen und bloß zuschauen. Für die Berliner Politiker war mit 9/11 ganz klar, dass sie nicht nur ihre anteilnehmende Betroffenheit wegen des menschenverachtenden Verbrechens an Amerika bei der Zerstörung der Twin Towers weltöffentlich kundtun mussten, sondern dass die Solidarität mit Amerika auch eine, ich nenne das mal, mitmischende Beteiligung am War on Terrorism einschließen musste. So etwas ist sich Deutschland höchst schuldig. Der selbstdefinierte außenpolitische Auftrag heißt ja schon seit etlicher Zeit: mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Deshalb ist die Bundeswehr von Anfang an von ihren politischen Befehlshabern auf den afghanischen Kriegsschauplatz beordert worden. Die entsprechenden historischen Details, die Teilnahme am Enduring Freedom, die Teilnahme an der ISAF, ist ja am Anfang resümierend zur Sprache gekommen. Bloß das allein sollte es auf keinen Fall sein. Schließlich geht es nicht nur um die Verantwortung im Rahmen des Bündnisses, sondern um die Verantwortung für Deutschland, um die deutsche Verantwortung. Insofern sollte auch immer das Deutsche an einem solchen Beitrag zur Befriedung der Region am Hindukusch deutlich werden. Unsere Politiker hatten sich ja deshalb ausbedungen, so die Sprachregelung, relativ friedlichen Norden ein militärisch gestütztes und geschütztes ziviles Aufbauwerk in Szene zu setzen, auch oder gerade in Absetzung zum rein kriegerisch-zerstörerischen Handwerk der Amis. Soweit also das, was in der Regel jedermann noch aus den Debatten und Pressemitteilungen mitbekommt. Nur, die Frage ist damit ja erst richtig eröffnet. Worum geht es jetzt eigentlich der deutschen Politik? Was ist ihre Drangsal? Miguel, vielleicht kannst du dazu mal deine Sicht der Dinge darlegen.
Naja, vielleicht nochmal so gesagt, die sehen sich ja durchaus betroffen von den Anwürfen, die sie da bekommen haben. Und wenn immer gesagt wird, hoffentlich hält die Merkel durch, weiß ja jeder, naja, den Antrag, den die Amerikaner an die Deutschen stellen, der ist nicht ganz ohne, und da will man sich nicht so ohne weiteres in etwas hineinziehen lassen, was man gar nicht will. Ja, das würde ich sagen, das ist macht erstmal die Betroffenheit an der Stelle aus, und die Merkel ist ja oft genug gefragt worden, wie sie denn jetzt gedenkt, mit diesen ganzen Anforderungen umzugehen. Also ich kann aber sagen, das sind ja Schrulitäten, in die die Deutschen da reingeraten sind. Und da muss man dazu sagen, natürlich sind das Schrulitäten, Problemlagen einer Politik, die nur von einem imperialistischen Staat aus der zweiten Reihe eigentlich zu würdigen ist. Also man kann nicht sagen, ja, arme Frau Merkel und hoffentlich kommt sie damit durch. Nein, man muss ja nochmal sagen, darauf hast du hingewiesen, einerseits, man will dabei sein, auf jeden Fall. Also da in Afghanistan findet ein Krieg statt, da werden neue Bedingungen der ganzen Staatenwelt etabliert. Da kann Deutschland nicht abseits stehen. Und zweitens will man aber einen Beitrag leisten, der sich von dem unterscheidet, was die Amerikaner machen, damit man nicht als bloßer Helfershelfer der Amerikaner, als Büttel der Amerikaner dasteht. Es ist eine, wie soll man sagen, pardon, es ist eine etwas absurde Angelegenheit, aber was sollen wir machen? So agiert momentan die Berliner Politik. Also die Leute, die hier die Richtlinienkompetenz für die deutsche Außenpolitik ausgeben. Es geht ihnen doch, und ich will das jetzt nochmal unterstreichen, es geht ihnen um die Untermauerung autonomer Machtansprüche und das gerade in Abgrenzung von der amerikanischen, also von dem, was die Amerikaner wollen. Gerade deshalb gibt es ja das Bestreben in Berlin und dann nicht nur in Berlin, übrigens in Paris und in Rom und in Madrid ist das ja ähnlich, die eigenen Beiträge so zu gestalten, jetzt die Beiträge in Afghanistan, so zu gestalten, dass an ihrer praktischen Relevanz kein Zweifel aufkommen kann, dass sie aber andererseits in möglichst, ich sag jetzt mal, risikominimierten Szenarien und in räumlicher wie diplomatischer Distanz zu den kontinuierlichen Vernichtungsaktionen der amerikanischen Truppen abzuwickeln. Also wenn jetzt, wie neulich geschehen, die Parole aufkommt, ja, die Deutschen, Feigheit vor dem Feind müsste man ihnen vorwerfen, das ist also auch gar nicht der Sachverhalt, der eigentlich vorliegt. Die haben nicht Angst vor dem Feind, sondern das ist, was sie sich da ausbedungen haben, das ist die Form, in der sie klarstellen wollten, dass der genuin europäische Beitrag zu dem UNO, ISAF und so weiter Mandat in Afghanistan nicht zu verwechseln ist mit einem Vasallendienst für die amerikanischen Kriegsherren. Da ist natürlich schon eingeschlossen, dass man gegen die Bombardements, die Amerika da veranstaltet, nichts einzuwenden hat. Dass man aber, das ist ja das Absurde an der Geschichte, dass man gleichzeitig sagt, damit will man nicht verwechselt werden. Also so sagt man, ich will eine eigene und eigenständige Rolle dort spielen.
Also man könnte doch sagen, die Lage, die dort durch das amerikanische Eingreifen und dieses Eingreifen steht ja für expressis verbis von den Amerikanern für eine Neuordnung im gesamten Nahen Osten. Also dieses Programm, was durch das Eingreifen, durch das Subjekt Amerika auf die Tagesordnung gesetzt worden ist und von dem sich Europa, die Deutschen sicher mit an vorderster Front, neben den Franzosen mit betroffen sieht. No. Wollen Sie jetzt, und jetzt gibt es es ist schwierig, dieses widersprüchliche Verhältnis auszudrücken, wollen Sie als Mitsubjekt, ja, so könnte man fast den Widerspruch ausdrücken, als Mitsubjekt gestalten, wo in dem Mit drin steckt, Sie sind eigentlich nicht der Urheber und nicht die Definitionsmacht, die praktische Definitionsmacht. Auf jeden Fall müssen Sie verhindern, dass Sie Opfer werden. Also insofern autonom, Ihren eigenen Beitrag autonom markieren in dieser ganzen Angelegenheit. Und sich damit automatisch auch immer wieder absetzen gegen das, was die Amerikaner machen.
Genau, man kann es ja so sagen, gerade weil sie merken, und die Amerikaner lassen ja auch keinen Zweifel dran, weder praktisch, aber auch wenn sie selber dazu Stellung nehmen, sie sagen, der Afghanistan-Feldzug ist die erste Etappe eines lang anhaltenden Kriegs gegen den Terrorismus, um eine Weltordnung herzustellen, die frei ist von terroristischen Bedrohungen der westlichen Zivilisation. Da ist ja angesagt, was sich die Amerikaner vorgenommen haben, nämlich eine komplette Aufmischung der Staatenwelt, mit der Nacht, die dann als Resultat eines solchen Feldzuges, der lang anhaltend ist, quasi so etwas herstellt wie ein Weltordnungsmonopol. Ordnung ist da unterstrichen. Ein Weltordnungsmonopol der Führungsmacht, dem sich alle Staaten anzubequemen und unterwerfen haben. Und das, da gebe ich dir völlig recht, das ist die Art und Weise, wie auch die bisherigen Verbündeten, Mitmischer in der NATO selber zu Betroffenen werden. Deren eigenen Ansprüche an die Welt werden ja damit auch begrenzt torpediert. Also bleibt ja. Ihnen, das war jetzt die die Schlussfolgerung, es bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als sich in den aktuellen Weltordnungskrieg, der in Afghanistan begonnen hat und da nicht aufgehört hat, wie man weiß, einzuschalten, gleichzeitig das aber als Anlass und als Gelegenheit zu benutzen, die eigenen Ansprüche und Rechte ganz exemplarisch zu demonstrieren und auf die Weise auch einzufordern von den Amerikanern, nehmt gefälligst Rücksicht auf unsere abweichende Stellung dazu.
Also wo es doch, wenn ich dich richtig verstehe, um so etwas geht wie, wer setzt sich durch? Ordnung, sprich Herrschaft, Durchsetzung von Gewalt pur, Ordnung pur, da geht es nicht um irgendwelche Verträge oder Ähnliches. Da geht es darum, wer hat in Zukunft die Richtlinienkompetenz, und das wiederum ist das Ergebnis jetzt dieser Auseinandersetzung, auch der Auseinandersetzung innerhalb des westlichen Bündnisses. Wer gibt vor, wie es überhaupt prinzipiell mit der Herrschaft und den Richtlinien dort im Nahen Osten zugeht. Da ergibt sich natürlich die Notwendigkeit für Europäer, die sich dort ja in einer Weise betroffen gesehen haben, nicht nur durch 9/11, das haben sie auch gleich auf sich bezogen und gesagt, ja, so etwas darf auch bei uns nicht vorkommen, so etwas darf auf der Welt nicht vorkommen, sondern durch das, was die Amerikaner jetzt selbst an neuer Lage gestiftet haben durch ihr Zerstörungswerk. Da geht es darum zu sagen, wenn es um die Herstellung der neuen Ordnung geht, dann müssen unsere Herrschaftsansprüche, unsere europäischen, und die fallen noch lange nicht mit den amerikanischen zusammen, entsprechend Berücksichtigung finden. So glaube ich, ist der Zusammenhang, auf den du hinweisen wolltest, oder?
Genau. Ich wollte nur eine kleine Anmerkung, Franz. Also Afghanistan gehört zumindest in den Mittleren Osten, nur damit jetzt keine unsere Hörer nicht verwirrt sind, weil du zwei, dreimal nahe
Osten. Ach so, gut. Also, das ist okay. Ich wollte keine geografisch, nicht im Sinne von Pisa weitere geografische Verwirrung stiften. Ja.
Okay, gut. Hört es ja nicht einfach damit auf, dass man sagt, ja, das ist der Grund, warum die Deutschen, die Europäer da sind, ne? Demonstration und Einforderung eigener Rechte in Bezug auf, wir bilden Nationen, wir stiften neue Gewaltverhältnisse. Damit hört es nicht auf, sondern das ist jetzt der eigentliche Knackpunkt, der auch auf dieser Tagung da in Riga angesprochen worden ist und ausgetragen worden ist. Diese Abgrenzung, die die Deutschen und die Europäer sich vorgenommen haben, die steht jetzt zur Disposition. Und warum? Weil der Erfolg der NATO nicht mehr sicher steht. Nicht mehr sicher gewährleistet werden kann, weil die Kontrolle im Süden offenbar schon längst verloren gegangen ist und weil der Krieg in Afghanistan jetzt auch langsam auf die doch angeblich so friedlichen Gebiete im Norden übergreifen. Also wenn man jetzt sagt, wir haben ein ganz anderes Programm, auch für Afghanistan, und wir wollen uns abheben von Afghanistan, wird natürlich dann desolat als eine Vorstellung und als ein praktisches Programm, wenn man gar nicht so weitermachen kann wie bisher, sondern auf einmal ganz praktisch mit Kriegsanforderungen konfrontiert wird. Also man hört ja, dass jetzt auch langsam die Anschlagsserien im Norden, in Kunduz und so weiter losgehen.
Also ja, da habe ich gerade heute im Internet zum Beispiel die Meldung, NATO beginnt große Militäroffensive im Süden. Ja, Operation Falkengipfel, hunderte Soldaten in Provinz Kandahar verlegt. Ja, nur als kleiner Beleg, genau das, was du sagst, kann man jetzt jeden Tag im Einzelnen verfolgen. Aber jetzt nochmal zurück auf unsere, auf den, das Bemühen, die, wie du es genannt hast, Schwulitäten, ja, der deutschen Position oder der europäischen Position zu begreifen. Die sind ja so etwas wie berechnend kooperativ den Amerikanern gegenüber. Ja. Sie mischen sich ein, sie haben ihren Anspruch dort unten. Ja, so man könnte es auch als berechnend kooperativer Imperialismus der Einmischung bezeichnen, der auf keinen Fall als Unterordnung missverstanden werden will. Das hat ja eröffnet doch, das war eben mal mein Gedanke, oder eröffnet ist vielleicht nicht richtig, aber es bringt wieder zum Vorschein, dass an Afghanistan als Fall ein anderer Konflikt auf der Tagesordnung steht. Denn der Grund, weshalb es Deutschland und mit ihm zusammen die Hauptmächte der Europäischen Union nach Afghanistan gezogen hat, war und ist doch nicht zu verwechseln mit einer Parteinahme für die Zielsetzung des amerikanischen Antiterrorkriegs. Das haben wir jetzt ausführlich debattiert. Erst recht also auch nicht mit dem Interesse, die eigenen Streitkräfte in die von Amerika für nötig befundenen Schlachten zu schicken, also auch nicht in dem von Amerika intendierten Sinn, unter der von Amerika intendierten Maßgabe einzusetzen. Sie sehen doch in der afghanischen Front den Auftakt einer Einmischung oder einer Aufmischung der Staatenwelt, mit der die Weltmacht das von ihr besprochene und beanspruchte Weltordnungsmonopol gegen alle Widerstände durchsetzen will und damit genau auch als Bedrohung der eigenen Ansprüche. Es ist also doch mit dem Ordnungsanspruch, den die Amerikaner und mit dem, was sich dort gerade abspielt, auf die Tagesordnung setzen, auch gleich für die Europäer klar, dass ihr eigener Anspruch durch die Amerikaner bedroht ist. Und das ist noch ein bisschen, glaube ich, ein härteres Kaliber, als es geht um Afghanistan an der ganzen Stelle. Also ihr umgekehrt, von der deutschen und europäischen Seite verfolgt also jetzt das Angebot, Solidaritätsangebot, ja, sich, also dass sie an die USA ja richten, sich an der Zerstörung als Europäer der alten und der Einrichtung einer neuen Herrschaftsordnung in Zentralasien zu beteiligen, dass ihrerseits sehr prinzipielle, auch pur weltherrschaftliche Interesse, sich in die von den USA in Angriff genommene Umwälzung der globalen Gewaltordnung selbst einzuschalten und damit natürlich auch gegen die Amis, als Korrektur, als Zurückweisung der amerikanischen Einsprüche, der amerikanischen Ansprüche einzuschalten.
Ja, nur ist es jetzt ja so, hatte ich gerade schon darauf hingewiesen, es gibt eine lustige Verkehrung und das macht, sagen wir mal, die Lage für, sage ich mal, die Lage für die Berliner Politiker aus. Ihr Solidaritätsangebot, du hast gerade nochmal gesagt, war eine Art und Weise, in diesen Schauplatz hineinzukommen, um dann eine abweichende Stellung dort gültig zu machen. Fällt ihnen jetzt auf die Füße zurück, weil jetzt gibt's umgekehrt die Solidaritätsforderungen von den Amerikanern und von den anderen Bündnispartnern in der NATO, zu sagen, ja, aber ihr könnt doch nicht auf euch, auf das Brunnenbohren zurückziehen, wenn wir den Krieg noch gar nicht gewonnen haben. Also man kann so fast schon sagen, es war ein Schachzug von den Amerikanern, zu sagen, so, wir machen jetzt das Ganze zu einem NATO-Auftrag, der flächendeckend für ganz Afghanistan gilt, um dann zu sagen, so, jetzt werden unsere Jungs da umgenietet, also Kanadier mussten dran glauben, amerikanische Soldaten müssten dran glauben, jetzt ist doch quasi der Bündnisfall eingetreten, der euch, also der NATO-Bündnisfall, der euch verpflichtet, uns, wenn es schlimm steht, rauszuhauen. So, und da tut sich ja jetzt genau das auf, wo du gerade noch mal gesagt worden, ja, das wollten sie nicht, sich zu bloßen Helfershelfern und der Amerikaner zu machen, die sich per Einsatzbefehl den amerikanischen Truppen Flankenschutz bieten. Ja, jetzt werden sie quasi genötigt dazu, mit dem Argument, ihr verweigert dem die Solidarität. Teilweise gibt es ja schon die Reaktion darauf, dass gesagt würde, ja, natürlich, unsere KSK zum Beispiel, wenn Not am Mann ist, können wir auch mal vorbeischauen und euch raushauen. Aber es gibt keine grundsätzliche Freisetzung unserer Truppen, die in Kabul und im Norden stehen, für diesen gesamten Kampf. Also man bewegt sich genau von hier an der Stelle, dass man merkt, unsere abweichende, das ist ja der Hammer an der Angelegenheit, unsere abweichende amerikakritische Stellung, die lebt eigentlich davon, dass die NATO, also die Amerikaner, sage ich jetzt mal, den Krieg gewinnt und die Ruhe herstellt, die wir brauchen, um unser Modell des friedlichen Wiederaufbaus überhaupt in Szene zu setzen.
Also da liegen wir doch auch da wieder nicht falsch mit einer Sache, die wir öfter auch hier schon mal bei den Gegenargumenten im Rahmen des Gegenstandpunkts diskutiert haben, dass die europäische Rolle schon objektiv auch den Status einer Schmarotzerrolle hat, weil sie ja darauf beruht, dass die Amerikaner mit ihrer unwidersprechlichen Macht erst einmal für die Lage sorgen und auch für geklärte Machtverhältnisse sorgen. Das hat natürlich hier an dieser Stelle vielleicht mal als kleine Randbemerkung noch auch diese deutsche Betonung dieses zivilen Charakters von Soldaten wohlgemerkt, hat natürlich insofern objektiv auch eine lächerliche Seite, weil sie sich ja zumindest diplomatisch so aufblasen, als ob sie mit ihrem zivilen Programm eine Alternative zum gewaltsamen Aufräumen darstellen würden, wie es die Amerikaner vorgeben.
Ja, ich wäre nur immer vorsichtig, das mit diesem, was du gekennzeichnet hast, mit lächerlich, das, diese Kennzeichnung so stehen zu lassen, weil ich habe neulich mal den Spiegel durchgelesen und das ist die ganze Schilderung von der Lage in Afghanistan und der Rolle, die die Bundeswehr da spielt, das ist immer gekennzeichnet von jetzt Spiegel, ein deutsches Blatt, das sich immer Sorgen macht darum, dass die deutsche Politik auch alles richtig macht und Erfolg hat. Das ist immer getragen von einem Mix aus, naja, hoffentlich halten sie es durch, ihre Differenz zu den Amerikanern zu machen. Andererseits, dann gibt's natürlich immer die Abteilungen zu sagen, ach, schau mal da, und da haben sie einen Brunnen gebohrt, und da haben sie einem Kind einen Lolli gegeben. Das ist doch lächerlich, ja. Und jetzt meine ich, war ja unser Hinweis drauf. Man sollte das nicht einfach so betrachten. Ist das jetzt ein lächerlicher Beitrag oder nicht? Sondern wofür steht er eigentlich? Und da, das ist ja der eigentliche Punkt, dass man festhalten muss, und das ist ja nicht erst seit gestern so oder seit heute, unsere Sicherheit, ich zitiere jetzt den Ex-Verteidigungsminister Peter Struck, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Und dann muss man diese ganzen Geschichten, die da veranstaltet werden, auch mal so einordnen und sagen, aha, diese weltpolitische Rolle will Deutschland, davon will sie sich nicht verabschieden, und nur weil sie das so will, kommt sie jetzt vor die Frage gestellt. Ich zitiere mal den NATO-Generalsekretär vom letzten Gipfel. Da sagt er, so sehr wir Kampftruppen brauchen, die auch den Wiederaufbau absichern können, das ist zum Beispiel, sind das die Deutschen, so wenig können wir uns Wiederaufbauarmeen leisten, die nicht kämpfen können. Also, da wird den Deutschen genau der Widerspruch unter die Nase gerieben, den sie nur deshalb haben, weil sie sich selber einen weltpolitischen Ordnungsauftrag ins Lehrbuch geschrieben haben und den in Konkurrenz zu allen anderen verfolgen und dabei aber gleichzeitig auf die anderen als Mittäter noch, sage ich, aber das wird wahrscheinlich noch etliche Zeit dauern, angewiesen sind. Genau, das macht die Konkurrenz jetzt zwischen den selbst, zwischen den berufenen Weltordnern aus. Und es ist ja lächerlich, sage ich mal, benutze ich das mal, lächerlich und auch dumm, wenn man sich da in diese Frage, wer setzt sich in der Konkurrenz durch und wer steht am Ende da als der bessere Nation-Builder, der auf der Welt aufräumt, dass man sich da einschaltet und womöglich auch noch Sympathien verteilt für die eine oder andere Seite und immer sagt, die Amerikaner, das sind schlechter, aber wir Deutschen, schaut doch mal die Jungs, und da haben sie schon wieder im armen Mütterlein geholfen. Das ist absolut albern, und das, da sollte man sich nicht drauf einlassen.
Richtig, Mirko, du lieferst mir da nochmal das Stichwort für diese kleine Präzisierung. Der Spiegel macht sich ja Sorgen darum, ob sich die Deutschen in ihrer Rolle, die sie beanspruchen, lächerlich machen. Ja. Lächerlich hat auch in dem Fall bei mir, oder hatte ein anderes Urteil, es verweist auf sowas wie eine objektive Lage, zu sagen, naja, ein ziviles Programm mit einem militärischen überhaupt ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, das Zivile wäre bei dem unterstellten gemeinsamen Zweck dem militärischen überlegen. Das hat der objektiven Seite nach natürlich, ja, gemessen an den Mitteln, die zum Einsatz kommen und die notwendig sind. Wenn man schon so ein Programm des Sturzes, einer Herrschaft und des Neuaufbaus verfolgt an sich. Aber okay, ist wichtig, weil auch da, wir hatten am Anfang darauf hingewiesen, ja, die Falle der ganzen Sprachregelung, mit denen man jeden Tag konfrontiert ist, wenn man da nicht die Subjekte und die Zwecke deutlich auseinanderhält, kann einen auch da schon mal schnell unterlaufen. Also, möchtest du jetzt noch was zur NATO sagen, zu diesen Schwulitäten, denen man ja nicht nachsteigen soll im Sinne von Partei nehmen für die eine oder andere Seite? Im Gegenteil? sonst würde ich die vielleicht, wir haben noch 5 Minuten, doch mal zu zwei ganz anderen Punkten ganz kurz befragen, nur eine ganz kleine Stellungnahme. Es ist ja so auffällig. Jetzt gab es ja diese Baker-Hamilton-Kommission in den USA und es ist zunächst mal scheinbar eine inneramerikanische Debatte, aber sofort herrscht große Aufregung und die Frage ist, schaffen es die Amis denn überhaupt im Irak? Müssen sie da nicht ein ganz solches Szenario auffahren und was heißt das für uns? Ist da jetzt nicht die Stunde der Europäer gekommen?
Ja, jetzt bringst du mich natürlich total in Verlegenheit. Du machst erstens ein neues Fass auf.
Das wollte ich nicht. Ich wollte nur ein bisschen im Hinblick darauf, was du sagst, in welche Frage man sich nicht einmischen sollte.
Okay, also
das sollte nur mein einziges Stichwort sein. Vielleicht sollte man sich darüber ja auch nicht zu viel Gedanken machen.
Okay, gut. Also die Irak-Baker-Kommission bezieht sich ja auf den zweiten akuten aktuellen Kriegsschauplatz, nämlich den Irak. Also das ist die Fortsetzung des Antiterrorkriegs, die zweite Etappe. Die erste war Afghanistan, haben wir ja heute ausführlich drüber gesprochen. Und da gibt es ja ein ähnliches Zwischenfazit zu besichtigen, dass die Art und Weise, wie dort versucht worden ist, ein Nation-Building in Gang zu setzen, genau die Bürgerkriegszustände hervorgerufen hat, wie man sie jetzt täglich vorgeführt kriegt. Dass man den Krieg in dieser Hinsicht vom Zweck her nicht gewonnen hat im Irak, das geben die Amerikaner jetzt hochoffiziell zu oder gestehen es sich ein. Und die Baker-Hamilton-Kommission sagt oder wird beauftragt, wie können wir eigentlich Alternativen entwickeln, den Sieg sicherzustellen? Und insofern ist das ja überhaupt keine Absage und auch von dem, was die dann selber herausgebracht haben, die Herren Baker und Hamilton, ist es ja überhaupt keine Absage an das amerikanische Programm des, angefangen mit Regime Change zu Nation Building als einem Irak, in dem kein anti-amerikanischer Staatszweck mehr möglich ist. Darin wird keine Absage erteilt, sondern es geht um Alternativen, wie man diesen Zweck, den man sich vor etlichen Jahren genommen hat, auch durchsetzen kann. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, kommt ja selbst die Baker-Kommission zu dem Schluss oder zu den Alternativen. Ich nehme es mal von den großen Überschriften her, go big, go longer und go home. Und da wird ja auch in der Hinsicht eine Reihenfolge angegeben, wie man der Sache Herr zu werden gedenkt. Ja, wenn die Zustände da unten so chaotisch sind, dann muss man erstmal mit mehr Gewalt draufhauen. Also wir müssen unsere Truppen kurzfristig, heißt es dann immer, erhöhen, obwohl keine Zeitangabe für die kurze Frist gegeben wird. Das ist dann die Bedingung dafür, dass wir uns teilweise zur Hälfte und so weiter zurückziehen können. Und aber eben nur zur Hälfte und die andere Hälfte heißt go longer, ja, die werden quasi zu einem Bestandteil der irakischen Souveränität, des irakischen Gewaltmonopols und behalten damit auch die Kontrolle über dieses Gewaltmonopol in ihren Händen. Und jetzt gab es dann noch den Vorschlag, man sollte Syrien und Iran einbinden als die Anrainerstaaten, weil die unterstützen doch die Bürgerkriegsparteien im Irak. Das war natürlich auch eine Idee, die dahin geht zu sagen, da sollen sich doch unsere Erzfeinde, immerhin stehen die ja auf der Agenda der Schurkenstaaten, Syrien und Irak, die können sich jetzt mal dafür einsetzen, unsere Probleme im Irak zu lösen, also unsere Helfershelfer zu werden. Dann können wir uns eventuell überlegen, ob wir die Kriegsdrohung, die ja gegen die schon längst auf dem Tisch liegt, ob wir die zurücknehmen können. Aber der Bush hat ja dem auch schon eine Absage erteilt und gesagt, mit solchen Halunken wie dem Assad und dem Ahmadinejad will er nichts zu tun haben. Und denen können wir es nicht anvertrauen, dass wir im Irak besser zurechtkommen. Also insofern...
sollte man sich in diese Debatten, ja. Ja, ist es eine Möglichkeit, ist es keine Möglichkeit, haben die Europäer ein Einfallstor oder nicht, auf keinen Fall einmischen, sondern doch
ja,
die Sache
und
nach.
Wir haben ja gerade schon gesagt, ja, was Einfallstore für eben Europa bedeutet. Ja, ne? Also dann heißt es, das ist ja keine Alternative zu dem Zweck, der da überhaupt statuiert wird und werden soll, sondern es geht um das Subjekt, wer dieses Exempel weltpolitisch statuieren kann. Ja, da wollen die Europäer natürlich ihr Wörtchen mitreden. Also auch hier ein Appell an unsere Zuhörer, mischt euch in diese Fragen nicht ein. Nehmt es zur Kenntnis und überlegt euch, worum es dabei immer geht. Damit fährt man viel besser, als sich dann falsche Gedanken zu machen.